Willkommen zurück zum zweiten Teil einer Freak-Radio-Sendung mit Erwin Ries. Im zweiten Teil plaudern wir nun über die Motive des Autors und wo sich Geschichten denn tatsächlich finden. Wo finden Sie die Ideen für Ihre Geschichten? Weil wenn ich an das Ende der Wachau denke oder an die ungarische Tragödie oder an den Roten Strom, so sind das immer geografisch ein Stück weit abgegrenzte Gebiete. Bereisen Sie die alle oder wo kommen Ihnen die Ideen her für ein neues Buch?
Bereist habe ich alle diese auch die Geschichte im neuen Roman in Rom, dann auch in New York, das ist alles recherchiert vor Ort. Weil man hat ja als Rollstuhlfahrer den Vorzug, sehr viele Umwege machen zu können. Und auf diesen Umwegen erfährt man ja auch sehr viel. Und wenn man so wie ich auch immer wieder allein unterwegs ist mit dem Rollstuhl, erfährt man auch sehr viel über die Leute in der jeweiligen Region. Es gibt da große kulturelle Unterschiede, wie mit Rollstuhlfahrern und sagen wir mal, anders aussehenden Menschen umgegangen wird. Und man kommt dadurch sehr viel schneller in kulturelle Geschichten hinein, die man sonst nicht erfahren würde, und politische und gesellschaftliche Zusammenhänge. Am Anfang steht ein Interesse und meistens zwei, drei Bilder. Ich war einmal in Rom und da gab es dieses Bild mit den Stromschnellen des Tiber, die es wirklich gibt. Also es ist so, dass man da mit einem Paddelboot, nur wenn man sehr, sehr gut fahren kann, runterfahren könnte. Mit einer Forelle 2 oder mit einer Gummiblunzen ginge das schief. Ja. Und mich hat das sehr überrascht. Ich habe mir gedacht, der Tiber ist ein Rinnsal, da tut sie nichts. Na, der kann richtige Strömung aufweisen und hat auch Stromschnellen und das mitten in der Stadt. Da beginnen dann Geschichten zu wachsen. Außerdem muss ich sagen, ich habe mich immer schon interessiert für die Geschichte des Malteserordens, der immerhin 1000 Jahre alt ist und eine seltsame Mischung aus Hocharistokratie, Hochfinanz, Caritas und sagen wir mal, diplomatischer Mafia ist. Und eine ganz eigene Welt darstellt. Ich habe auch das Glück gehabt, einige Malteser kennenzulernen. Und dieses Interesse ist dann immer mehr gewachsen, sodass dann halt diese Geschichte aus dem Ganzen hervorgegangen ist.
Und der Dozent begleitet ja Kroll schon mehrere Romane lang. Wie kam es zu dieser Figur? Weil mir hat jemand gefragt, der Soziologie studiert und Rollstuhlfahrerin ist, wenn der Erwin Ries kommt, dann musst du unbedingt fragen, wie er auf die Idee kommt, einen Soziologen in die Geschichte einzubauen. Weil das Dozent ja doch für die Geschichte oder für die Geschichten eine tragende Rolle spielt. Der ist ja nicht nur Beiwerk, sondern durchaus mitwirkender. Kein Sherlock Holmes ohne Watson, kein Kroll ohne Dozenten.
Das ist insofern richtig. Man muss es nur präzisieren, der Dozent ist kein normaler Soziologe, er ist Kriminalsoziologe. Und aufgrund seiner Herkunft und seines Vermögens im Hintergrund, er kommt aus Hietzing, aus einer Millionärsfamilie, Maschinenbaufirma, auch da gibt es Vorbilder. Aufgrund seiner Herkunft hat er es nicht notwendig, sich als Dozent zu verdingen, wie ich es zum Beispiel habe, der ich seit Jahren jetzt wieder in Klagenfurt an der Uni unterrichte und mich immer geniere, wenn ich sage, wie wenig Geld ich dafür kriege, ja, aber das Geld dennoch brauche. Das hat der Dozent nicht notwendig, daher unterrichtet er auch nicht, sondern lässt sich in interessante Projekte ein. Er weiß aber ganz genau, dass es eine Welt jenseits seiner Welt gibt, zu der er keinen Zutritt hat. Sehr wohl, aber sein Freund Groll in Floridsdorf, der immer im halblegalen Bereich, meistens sogar jenseits der Gesetzesgrenze arbeitet, international gut vernetzt ist und immer wieder komische Aufträge annimmt. Und so lernen beide voneinander, obwohl sie sich auch ständig reiben aneinander und streiten. Ja? Aber sie lernen voneinander und ergänzen sich bis zu einem gewissen Grad auch.
Ich denke da etwa an das Ende der Wachau, die ja auch ein Stück weit eine Erpressungsgeschichte dann ist. Ich will jetzt aber nicht zu viel verraten. Sie haben zuerst gesagt, wenn man alleine reist mit dem Rollstuhl, hat man Gelegenheit, die Eigenarten und kulturellen Gegebenheiten in einem anderen Land zu erforschen. Wie reagieren die Leute auf Sie als Rollstuhlfahrer?
Unterschiedlich. Also ich war jetzt eine Woche in Hamburg, nicht allein mit meiner Frau, aber ich war auch viel allein unterwegs, während sie andere Sachen gemacht hat. Hamburg zum Beispiel ist interessant, was mich erschüttert hat. Ich war vorher nur immer kurz in Hamburg zu Lesungen und habe das nicht so mitbekommen. Aber diesmal habe ich entsetzt festgestellt, dass Hamburg, was Barrierefreiheit anlangt, Stufen in Lokale und Ähnliches, weit hinter Wien zurückhinkt. Gleichzeitig weiß ich aber auch, dass die Hamburger Independent Living Bewegung, die Behindertenbewegung, äußerst fortschrittliche, linke, kampferprobte Leute, die noch mit den Hafenstraßenleuten gemeinsam gekämpft haben. Also ich war entsetzt zu sehen, wie wenig die dort eigentlich weitergebracht haben in dieser unglaublich reichen Stadt. Wenn man die Elbchaussee hinausfährt, ist eine Milliardärsvilla neben der anderen. Also das war die eine. Das eine Erlebnis war, dass die bauliche Situation noch schlechter, wesentlich schlechter als in Rom ist. Nur in Rom sind die Leute derartig hilfsbereit und ohne Anbietern zu sein, ähnlich wie in New York, dass sich immer wieder Lösungen finden. Das ist in Hamburg nicht ganz so, hängt aber auch mit dem Wetter zusammen. Wenn es ständig regnet und nur 3-4 Grad hat, sind wenig Leute auf der Straße. Was mich aber in Hamburg fasziniert hat, ist, wenn man mit den Leuten ins Gespräch kommt, in Lokalen, dass sie ungeheuer weltoffen sind und auch welterfahren sind. Also man trifft da wirklich Leute aus der ganzen Welt und der Hafen macht halt schon sehr viel aus. Ja. Nebst der Tatsache, und das gebe ich nur als Information weiter, Lebensmittel in Hamburger Supermärkten sind ungefähr um 50% billiger als bei uns. Essen gehen in Hamburg, selbst zu zweit, mit ordentlich Weinbegleitung, man kommt kaum über 50, 55 Euro.
Dort ist natürlich auch so, dass die Leute schon sehr, sehr schroff wirken zum Teil, aber gleichzeitig, ich war selber ein paar Mal dort, sehr hilfsbereit sind. Also der Wiener zeigt dir den Weg, habe ich manchmal das Gefühl gehabt, und der Hamburger geht mit dir und sagt, und da an der nächsten Ecke und dann gleich links und dann sind sie da. Irgendwie eine komische Mischung aus Schroffheit und trotzdem Hilfsbereitschaft. Haben Sie das
also auch erlebt? Es ist nicht die Herzlichkeit der Berliner, die kommt dann auch noch dazu in Berlin, wobei Berlin auch barrieremäßig wesentlich besser ist, speziell die Autobusse. Es ist in Wien auch unterschiedlich. Ja? Also hier in der Innenstadt, 4. Bezirk und so weiter, sind sehr weltstädtische Verhältnisse. Man trifft auch sehr viel hilfsbereite und nette Leute und man kommt auch in viele Lokale hinein, viele auch noch nicht. Aber das ändert sich dann schon, wenn man nach Meidling oder Floridsdorf, wo ich wohne, Stammersdorf geht. Da sind schon rauere Verhältnisse. Ja.
Apropos Meidling oder Floridsdorf, wenn wir jetzt ein anderes Ihrer Bücher hernehmen, nämlich Im Schatten der Karawanken, so heißt es, dann gibt es auch da eine Mission zu erfüllen, nämlich eine Familiengeschichte zu erforschen. Aber es gibt auch die Liebesgeschichte zwischen Bella und Eugen. Eugen, ein Rollstuhlfahrer, der seine Jugend noch sehr gut verbringt, von seinen Freunden mitgeschleppt wird, integriert wird, wie man früher gesagt hat, noch in den 80er Jahren. Aber dann, wie die Freunde alle heiraten, verliert sich das ein Stück weit und der Eugen vereinsamt ein Stück weit. Er darf zwar noch manchmal die Freundinnen seiner Freunde im Suff ein wenig berühren, aber das ist es dann auch schon.
Auch das ist die Geschichte eines Umwegs gewesen. Ich hatte mich verfahren mit dem Auto, wollte einen Freund aufsuchen in der Nähe der Uni in Klagenfurt und habe die verkehrten Gassen erwischt und habe aber schon immer wieder gelesen gehabt, War Cemetery, ein Schild, also Kriegerfriedhof, Kriegsfriedhof. British War Cemetery. Ich wusste, dass vom Kanaltal kommend die Italiener zur selben Zeit wie die Tito-Truppen, die über den Leubel kamen, gleichzeitig die Nazi-Herrschaft in Kärnten beendet haben. Und ich wusste, dass auch einige hundert britische Soldaten diesen Kampfhandlungen, aber auch bei verdeckten Kampfhandlungen, die vorher schon über Fallschirmabsprung und Ähnliches passiert sind, ums Leben gekommen sind. Was ich allerdings nicht wusste und erfahren habe, wie ich dort ausgestiegen bin und diesen Friedhof gesehen habe, man muss sich das wirklich vorstellen, mitten in einem Einfamilienhausgebiet unweit der Uni sind ungefähr 250 Gräber, grüne Hügel, weißes Kreuz und immer eine frische Rose drüber, jeden Tag. Ich habe mich dann erkundigt, was es mit diesem Friedhof auf sich hat, und dann habe ich erfahren, dass es einen Mann gibt, der als Gärtner beim Commonwealth of Nations angestellt ist, heute noch, der lebt, den gibt es immer noch. Den habe ich aufgesucht, weil ich die Geschichte nicht glauben konnte. Und der hat gesagt, ja, das ist ein sehr einsamer Beruf. Es gibt dann noch ein paar Gräber in Annapichl beim Flughafen, die er auch betreut. Da kann er mit, zumindest mit anderen Totengräbern reden. Aber dort in der Nähe der Uni ist er vollkommen allein. Einmal im Jahr kommt jemand aus London und kontrolliert oder hilft ihm und nimmt Anteil an seiner Arbeit. Und einmal im Jahr darf er nach London für eine Woche und sich in London umschauen. Er ist verheiratet, hat zwei Kinder und er hatte einen Freund. Und dieser Freund war Rollstuhlfahrer nach einem Unfall und war in Hermagor im Spital als Portier tätig. Das ist der Eugen gewesen. Und den habe ich dann auch kennengelernt, bin dorthin gefahren, habe den aufgesucht. Und aus der ganzen Geschichte ist dann ein Hauptteil dieses Romans über Kärnten noch in den letzten Jahren der Haider-Herrschaft geworden. Das ist ja noch geschrieben und veröffentlicht worden, und die große Resonanz des Romans hängt auch damit zusammen, dass damals, das war zwei Jahre vor dem Ende der Dörfler-Ära in Kärnten, wo es doch noch sehr, sehr wild und anders ausgeschaut hat, als es jetzt ist. Der Haider ist 2008 gestorben, dann haben die Wahlen gewonnen mit dem Andenken an Haider im nächsten Jahr und dann haben sie noch drei Jahre gehabt in etwa. Also insofern bin ich kein Kriegsgewinnler. Ich habe das Buch nicht nachher geschrieben, sondern inmitten der heftigsten Auseinandersetzungen. Die waren nicht lustig, weil da haben Leute auch ihre Existenz verloren und das, man musste dann schon aufpassen, in welchem Wirtshaus man was sagt, noch dazu, wenn man allein unterwegs war. Ich erzähle von Eugen, der mit 14 Jahren vom Traktor seines Patenonkels überfahren worden war und im Rollstuhl saß. Mit Mühe und Not hatte der Bub, der immer wieder infolge von Infektionen ins Krankenhaus musste, einen Hauptschulabschluss geschafft. Das kommunale Spital wurde in jenen Jahren um eine Rehabilitationsklinik für neurologische Patienten erweitert. Das war Eugens Chance, er bewarb sich als Portier und bekam die Stelle auch. Jahrelang machte er durch Kamikaze-Fahrten mit seinem Vierrad, mit einem Quad, auf sich aufmerksam. Ortsdurchfahrten nahm er grundsätzlich mit Höchstgeschwindigkeit. Für manche hatte es den Anschein, als legte Eugen es auf einen tödlichen Unfall an, aber der Bub hatte nur ein Faible für Geschwindigkeit. Seine Freunde ließen ihn nicht im Stich. Eugen war überall dabei, er wurde über Stiegen und Treppen und Felsen geschleppt und gezogen und es verging kein Abend, an dem er nicht mit einem kapitalen Rausch ins Bett sank. Eugen lebte die klassischen Anfangsjahre eines Querschnittgelähmten auf dem Land. Behinderung verdrängen, Geld verjubeln, Verstand versaufen. Diese Praxis stabilisierte immerhin seine Existenz, aber ein Problem, das immer mehr in ihm bohrte und sich schließlich zu einer wahren Obsession auswuchs und den ansonsten friedfertigen jungen Mann zu bedrohlicher Aggressivität trieb, vermochte er weder zu verdrängen noch zu lösen: die Sexualität. Zwar durfte er die Freundinnen und Verlobten seiner Kumpel im allgemeinen Suff anfassen, die eine oder andere fand sich auch zu einem gnädigen Küsschen bereit, mehr war für Eugen aber nicht drin. Irgendwann standen die beschwipsten jungen Frauen auf und verschwanden lachend und girrend mit ihren Freunden. Zurück blieb Eugen allein und verzweifelt. Einige Male schleppten ihn seine Freunde in Bordelle, aber auch das löste Eugens Problem nicht, denn er entwickelte die fatale Neigung, sich auf der Stelle in jede Prostituierte zu verlieben, die ihn anfasste. In seinem Furor ging er weit, manchmal zu weit. Und als er schon Hausverbot in den Bordellen hatte, weil er aus Eifersucht Gäste attackiert hatte, belagerte er die Etablissements und wartete besessen, bis seine Angebetete das Haus verließ und zum Einkaufen fuhr. Er folgte den Mädchen und bedrängte sie in Friseurgeschäften und Drogeriemärkten. Einmal war Eugen von Zuhältern verprügelt worden, beim zweiten Mal wurde er für 3 Wochen hospitalisiert. Beim nächsten Mal brauche er kein Spital, sondern ein Grab, hatten die Zuhälter ihm angedroht. Dann versuchte Eugen über das Internet an Frauen heranzukommen. Er schwindelte einen Millionenerben vor und hoffte bei den Treffen, dass die Frauen, von seinem Charme geblendet, über sein Handicap hinwegsehen würden. Die Hoffnung erwies sich als trügerisch. Dem ersten Treffen folgte nie ein zweites. In seiner Verbitterung erklärte Eugen, er werde in ein Kloster oder in ein konfessionelles Internat eintreten. Er hätte gehört, dass es dort sexuelle Übergriffe gebe, er sei das ideale Opfer, willfährig und belastbar. Ob Männlein oder Weiblein sei ihm egal, er mache alles mit. In Wahrheit wusste er nicht einmal, wie Zärtlichkeiten sich anfühlten. So trieb Eugen in trostloser Gleichmäßigkeit durchs Leben. Die Quads wurden schneller und gefährlicher, die Verkehrsstrafen steigerten sich bis zur Existenzgefährdung, die Freunde zogen weg, heirateten nach Villach oder Klagenfurt. Niemand hiefte ihn mehr über Stufen in ein Gasthaus, Abfahrten mit der Rodel und Hüttenzauber kannte er bald nur noch vom Hörensagen. Einzig der Alkoholkonsum Eugens blieb konstant auf hohem Niveau. Sein Weg war vorgezeichnet. Irgendwann würde er im Suff Kinder überfahren oder an einer Mauer zerschellen. Was einem Landeshauptmann zusteht, darf man einem Untertanen nicht verwehren, sagte er trotzig. So verlief das Leben des Eugen Prinz in trostloser Routine, bis er eines Tages ein Mail von einer Münchnerin erhielt, die sich unbedingt mit ihm treffen wollte. Isabella Chaundlinger, genannt Bella Chau, hatte wie Eugen bei einem Partnerdienst inseriert. Eugen hatte geantwortet und ein Treffen vorgeschlagen. Und als Isabella dann am Hauptbahnhof Villach im trostlosen Bahnhofsrestaurant mit einer Rose in der Hand am Tisch saß und Eugen auf sie zurollte, wurden beide von einem Lachanfall geschüttelt. Sie freute sich, dass Eugen auch im Rollstuhl saß und Eugen war erleichtert, dass seine Bella ebenfalls nicht unter die Gehenden zu zählen war. Sie saß in einem Dreirad, das von einem Elektromotor angetrieben wurde und eine beträchtliche Geschwindigkeit erreichte. Die beiden hatten sich noch im Bahnhofsrestaurant bei Bier und Schnaps bekannt gemacht und waren dann in ein modernes Hotel an der Drau gefahren. 3 Tage später kehrte Bella Ciao nach München zurück. Vom verschneiten Villach hatte sie nichts gesehen, aber den liebeshungrigen Eugen hatte sie so gut kennengelernt, dass sie seinen Heiratsantrag, den er ihr angesichts ihrer beachtlichen Brüste spontan gemacht hatte, annahm. Seither hatten die beiden sich ein paar Mal gesehen und was anfangs schon großartig war, wurde durch eifrige Wiederholung noch besser. Die beiden verließen das Bett nur in Notfällen. Eugen hatte viel aufzuholen und er widmete sich der Aufgabe mit Ausdauer und Hingabe. Dafür liebte Bella ihn und nannte ihn liebevoll einfühlsame Drecksau. Sie hatte nichts aufzuholen, sie war immer schon eine lustige Gwen, wie sie in ihrem bayerischen Dialekt erklärte. Sie waren rundum glücklich und keiner von beiden empfand die Tatsache, dass der Partner ebenfalls behindert war, als Einschränkung oder Makel. Ja, wie es mit den beiden weitergeht, kann man in dem Roman lesen.
Die Lesepassage aus den Karawanken war auch eine sozusagen Überleitung zu einem anderen Buch, das unlängst fertig wurde, Unerhörte Lust. Kurze Einführung für jene, die es nicht gelesen haben, worum geht's und was hat Herr Gall damit zu tun?
Die Geschichte dieses Buches, das auch im Otto Müller Verlag erschienen ist, ist ganz unterschiedlich zu den anderen Erzählbänden, die ich gemacht habe und auch zu den Theaterstücken, die ich ja auch mache und die Gott sei Dank auch gespielt werden. Eigentlich ist es eine Mischung aus einem wissenschaftlichen Werk und Literatur. Und zwar hat mich der Primararzt und damalige ärztliche Leiter vom Landesklinikum Klagenfurt, ehemaliges Landeskrankenhaus, angesprochen. Der kannte einige Sachen von mir und hat mir vorgeschlagen, er würde gern ein Buch machen. Er sei nämlich auch Schmerztherapeut und habe viel mit behinderten Menschen zu tun gehabt. Und er würde gerne 10 Texte von Ärzten und Ärztinnen, die sich mit der Frage Sexualität, Alter, Behinderung, Demenz, Multiple Sklerose, Krebs, was auch immer, in diesen Zusammenhängen auseinandersetzen. Die würden diese Texte schreiben. Ich solle sie bearbeiten, sodass sie halbwegs lesbar sind. Und ich solle meinerseits 10 behinderte Kolleginnen und Kollegen ersuchen, sei es wissenschaftlich, sei es durch konkrete Erfahrungen, sei es durch Interviews, Fragebögen, was auch immer, ihre Erfahrungen im Bereich Sexualität in dem Fall und Behinderung in das Buch einzubringen, in dieses Projekt einzubringen. Das Ganze folgt einer jahrzehntelangen Auseinandersetzung mit dieser Frage im Rahmen der Independent Living Bewegung, wo wir über alles Mögliche reden und kämpfen, barrierefreies Bauen, schulische Inklusion etc. etc. Die Sexualität kommt nie vor oder kaum vor und ist ein weitgehend verschwiegenes und totgeschwiegenes Feld. Und das wollte ich mit diesem Buch auch ein wenig, nicht ein wenig, ich wollte das aufbrechen. Es ist auch gelungen, interessanterweise, die weiblichen behinderten Teilnehmerinnen in dem Fall waren sofort dafür und haben auch ganz tolle Beiträge abgeliefert. Es gibt bei den Männern war es ein bisschen schwieriger, die wollten besonders gut und theoretisch sein. Gab auch ein, zwei, die sehr praktisch waren und es gibt einen längeren 40-seitigen Grolltext, da schreibt der Groll an einen frisch verunglückten, querschnittgelähmten Mann, der die Sorge hat, dass die Sexualität halt jetzt vorbei ist, auch aus seiner eigenen Erfahrung, aus Grolls Erfahrung, die in dem Fall auch meine ist, dass es mitnichten so ist, dass die Sexualität vorbei ist, wenn man das erlebt. Das dauert halt unterschiedlich lang und sind verschiedene Faktoren maßgeblich dafür, wie und in welchem Maß man Sexualität leben kann, aber dass es geht und sehr gut geht, daran besteht kein Zweifel. Diese Mischform, fast hätte ich schon gesagt, Twitter, zwischen Betroffenheitstext, doch überwiegend von Seiten der behinderten Kolleginnen und Kollegen und doch sehr klassisch abgehobenen medizinischen Texten, wobei 2, 3 sehr, sehr gute Texte sind, hat ein Problem mir bereitet. Ich habe an den Texten der Ärzten und Ärztinnen stark herumgedoktert, weil sie zum Teil nicht lesbar waren. Es waren hunderte Anmerkungen auf einer Seite, es waren Wortwiederholungen, es waren lauter chemische Formeln und ähnliches. Ich habe eine 120-seitige Broschüre in Englisch von 2 russischen Sexologen, der Primar hatte mit denen Kontakt, auf einen 20-seitigen Text zusammengefasst. Es war eine Viechsarbeit, ich mache so etwas nie wieder. Und es kam dann auch so, wie es kommen musste. Mit wenigen Ausnahmen waren die Ärzte und Ärztinnen, die sich auch natürlich nicht an die Vorgaben, was Länge und Abgabe anlangt, gehalten haben. Die Texte waren 3-4-mal so lang ausgemacht und ich habe dann gekürzt. Also einige waren dann ziemlich sauer, dass ich da so eingegriffen habe, aber schließlich und endlich habe ich das ganze Buch dann eben fertig gemacht. Aber mit Ausnahme von 2, 3 Texten von Ärztinnen und Ärzten, ich erinnere mich an einen ausgezeichneten Text über Multiple Sklerose und Sexualität und Demenz und Sexualität, die Texte der behinderten Kollegen und Kolleginnen sind hervorragend. Wild, aufregend, klug. Dafür lohnt sich das Buch gemacht zu haben. Es war aber ein Jahr Arbeit, was da aufgegangen ist. Sonst würde es den Rom-Roman schon längst geben.
Apropos einbeziehen. Ich wollte mal zwischendurch fragen, gibt es irgendwie Fragen, Anmerkungen aus dem Publikum? Brennt jemand irgendwas unter den Nägeln, das er gern loswerden würde? Gib ich das Wort dabei mal weiter an Margarete Endl.
Das Thema Sexualität betrifft ja alle. Das heißt, wir reden seit 30, 40 Jahren eigentlich seit der sexuellen Revolution sehr viel über Sexualität. Warum ist das unter behinderten Menschen ein Tabu geblieben?
Ich erzähle die Geschichte andersrum. Ich habe jetzt das vierte Jahr hintereinander einen Lehrauftrag an der Klagenfurter Uni und mache jetzt das zweite Mal Sexualität und Behinderung, weil die Nachfrage so groß ist. Und in dem Seminar sind so 45 Frauen, sind bis auf einen eigentlich immer nur Frauen, die zum Teil arbeiten schon in irgendwelchen Institutionen, Lebenshilfe etc. oder durch verwandtschaftliche Geschichten mit diesem Thema befasst sind oder sich auch nur allgemein dafür interessieren. Da habe ich festgestellt, was die erzählt haben, wie Intimsphäre und Alleinsein in bestimmten Heimen, die ganz verschwiegen irgendwo in den Bergen sich befinden. Da gibt's Leute, die keine wirklich aufregend schwierige Behinderung haben, auch durchaus arbeiten könnten, die seit 20 Jahren wohnen 10 Kilometer weg vom Wörthersee, aber seit 20 Jahren waren sie nicht mehr dort. Ja. Da gibt's keine Intimsphäre, keine Möglichkeit, sich in einem Zimmer mit jemandem zurückzuziehen. Das geht so weit, dass die Betten nur 90 Zentimeter breit sind, da kann man nicht nebeneinander liegen. Es wird auch von den Pflegern und vom Pflegepersonal immer wieder verhindert, dass es zu sexuellen Begegnungen oder auch nur zu Schmusen und Ähnlichem und Händchen halten kommt, weil sie Angst haben davor. Also das sind Zustände, die entsetzlich sind und die skandalös sind. Sie haben Angst, dass Schwangerschaften entstehen. Wer kommt dafür auf? Wie organisiert man das? Alles, was in Schweden und in anderen Staaten relativ gut funktioniert, ist eben hier noch nicht der Fall. Es leben 26.000 behinderte Menschen in Österreich in Institutionen. Davon sind relativ viel auch junge Leute. Das ist ja das Entsetzliche. Und Sexualität ist für die meisten nicht erreichbar. Es funktioniert auch nicht. Der andere Weg, den man zum Beispiel in Frankreich und teilweise in Norddeutschland gegangen ist, dass man behinderten Menschen die Möglichkeit einräumt, dass sie Prostituierte einladen. Ja, aber das wird verhindert bei uns in den Heimen. Es gibt ja noch eine dritte Variante, nämlich das ist sexuelle Assistenz, wo bestimmte Sexualpraktiken zugelassen sind, Geschlechtsverkehr aber ausgeschlossen ist. Der wird angeboten oder diese Geschichte wird angeboten von einigen Institutionen. Es gibt eine in Gleisdorf, gibt eine in Bregenz, gibt eine in Linz. Alles nur in sehr, sehr geringem Maß, aber immerhin, es ist ein bisschen etwas. Auch das ist zum Beispiel in Deutschland, aber interessanterweise auch in Italien, wesentlich besser organisiert.
Oder auch in Holland.
Oder auch in Holland. Die Arbeit hat gezeigt an diesem Buch über Sexualität, dass bevor man überhaupt noch zu wirklichen sexuellen Fragen kommt, also was sie Stellungen oder Verhütung und wie kann man sexuell miteinander verkehren, wenn man sich selber nicht bewegen kann und was ist da notwendig, welche Assistenz und wie geht man damit um, bevor überhaupt diese materiellen Fragen einmal geklärt werden, wie kann das gehen körperlich, sind sehr viel institutionelle Fragen vorgelagert. Die hängen mit dem Leben und mit der Selbstständigkeit der Menschen in diesen Heimen zusammen. Und meines Erachtens ist es nicht möglich, das zu reformieren, das muss man abschaffen. Die UN-Behinderten-Menschenrechtskonvention aus dem Jahr 2007, die Österreich damals unter Sozialminister Buchinger als erster unterschrieben hat, ist diesbezüglich sehr klar. Die fordert das Abschaffen, und zwar das restlose, ersatzlose Abschaffen von Großheimen. Und Großheim ist alles über 5 oder 10 Leuten. Die Geschichte ist ja die, dass das Pflegegeld, wenn man es genau betrachtet, deswegen eingeführt wurde, weil die Heimträger sich über das Pflegegeld saniert haben. Und das ist auch heute noch so, wenn ein behinderter Mensch, ob alt oder jung, in so ein Heim hineinkommt und er hat mit Mühe und Not die Stufe 1 oder 2 bekommen, kaum ist er im Heim oder schon die Stufe 4, weil das wird dann abgezogen. Ihm bleibt nur ein kleiner Rest, 20%, glaube ich, der Rest, nicht einmal. Genau. Und alles andere geht in die Institution. Und das war eigentlich der Hintergrund dafür, dass das Pflegegeldgesetz zustande kam und dass es das Pflegegeld gibt, was international eine beachtliche Geschichte ist. Es gibt in den wenigsten Ländern ähnliche Modelle, die so funktionieren, dass man Geld auf die Hand kriegt. Ja. Also das ist vom Ansatz her ist das eine tolle Sache, das Pflegegeld. Ob ich mit meinem Pflegegeld Stufe 4 meine Haushälterin eine bessere Physiotherapie oder in ein barrierefreies Buff gehe, ist meine Angelegenheit. Weil es steht im Ziel des Gesetzes, Ziel des Pflegegeldgesetzes ist die Erhöhung der Selbstständigkeit behinderter Menschen. Das hat nichts mit medizinischer Hilfe oder was zu tun. Die Erhöhung der Selbstständigkeit. Und das löst das Gesetz auch ein. Das Problem ist nur, dass es jetzt 25% real an Wert verloren hat seit der Einführung, weil es de facto nicht valorisiert wurde und wahrscheinlich auch nicht wird. Oder
wenige Male in ein paar Schritten, aber
zweimal in ganz kurzen Dingen. Gleichzeitig hat man den Zugang zur Stufe 1 und zur Stufe 2 wesentlich erschwert, und zwar demütigend erschwert. Man muss sich vor Augen halten, dass noch in den 80er Jahren alle Menschen ab 80 Jahren automatisch den doppelten Hilflosenzuschuss bekommen haben. Der war damals 3.300 Schilling. Die alten Menschen, die Pensionistinnen und Pensionisten, haben mit der Einführung des Pflegegelds massiv verloren und sind von ihren Pensionistenverbänden, welcher Partei auch immer, hineingelegt worden. Die haben massiv verloren. Eine relativ kleine Gruppe von Behinderten auf freier Wildbahn, wie ich das immer nenne, wo ich mich dazu rechne oder wo du auch dazugehörst oder die Theresia, ist aber eine relativ kleine Gruppe. Die hat von dem Pflegegeldgesetz wirklich etwas gehabt, weil das doch eine Erleichterung ist, wenn du Geld zur Verfügung hast, dass du halt einmal ein Taxi leisten kannst oder halt einmal Dinge leisten kannst. Du gehst in das Restaurant, wo halt keine Stufen sind, auch wenn es teurer ist. Ja.
Gibt es Anmerkungen?
Ja, Theresia hätte eine Anmerkung. Ja.
Was dazu sagen, was der Erwin gesagt hat, also auch heute sind die großen Profiteure des Pflegegeldes nach wie vor die stationären Einrichtungen mit ihren Insassen. Weil es ist nämlich so, weil sobald man Insasse zu einer Anstalt wird, muss man das Pflegegeld an die Institution abtreten. Mhm. Also das heißt, es ist total gegen das Gesetz, dass es praktisch die Person selber kriegt, sondern es wird dann wieder objektiviert. Ein Wahnsinn. Und das Zweite ist, also was mich mindestens genauso jetzt umgehaut hat, dass jene, die letzten Jahre einfach alles versucht haben, damit das Pflegegeld wieder reduziert, wenn möglich abgeschafft wird, weil es kennt doch ja jeder nur die Aussagen zum Beispiel von Gusenbauer, dass das die dümmste sozialpolitische Leistung war, die Österreich jemals mehr oder weniger geschaffen hat, gibt es auch eine ehemalige Behindertensprecherin, die gemeint hat, ob sie sich ein Bein abhacken soll. Die sind, also zum Beispiel diese Frau, ohne jetzt einen Namen zu nennen, die ist heute Direktorin genau so einer Anstalt. Also da wissen wir, auf was wir aufzupassen haben in Zukunft. Das ist genau dasselbe, wenn man heute an Aralfahrern gesteckt daherkommt und die sagt, sie dürfen da nicht fahren. Und der sagt, sie fahren ja auch. Und sage, dann kaufen Sie einen E-Rolli, dann dürfen Sie auch fahren. Also das heißt praktisch, uns wird wieder sehr viel, was wir uns erreicht haben, um ein Stück Selbstständigkeit zu bekommen, das wird nicht nur in Frage gestellt, sondern wenn man könnte, wie man wollte, würde man uns das wieder entziehen und man würde viele von uns wieder dorthin schieben, wo sie teilweise ausgekommen sind, nämlich wieder in Sonderanstalten.
Das ist ja auch interessant, dass es eine starke Bewegung gibt zum Ausbau der Sonderschulen. Die UNO-Konvention sagt klipp und klar, keine getrennte schulische Ausbildung von behinderten und nicht behinderten Menschen. Da gibt es genug Praxis, wie das funktionieren kann, zum Beispiel in Südtirol seit 40 Jahren. Und zwar auch für wirklich schwerstbehinderte Menschen. In Österreich sagt man, nein, wir behalten die Sonderschulen weiter. Der NEOS-Chef Strolz fordert sogar den Ausbau der Sonderschulen. Auch die Familienministerin fordert den Fortbestand und vor allen Dingen die Gewerkschaft die Lehrergewerkschaft, weil das natürlich auch eine eigene Gruppe, die Sonderpädagoginnen und Pädagogen sind, die wollen ihre Welt dort nicht verlieren. Ne? Und das sind Entwicklungen, die strahlen aus. Wenn ich Sonderschulen weiter belasse, Aussonderung weiter belasse im schulischen Bereich, dann kann ich auch wesentlich schwerer gegen Heime und Großheimstrukturen argumentieren. Es ist ja auch jetzt so, dass zum Beispiel bei der Kürzung der Mindestsicherung für Flüchtlinge, Leute in der Grundversorgung und Ähnliches, auch behinderte Menschen schon betroffen sind in Österreich, in Oberösterreich. Ja. Also wenn etwas gegen eine schwache Bevölkerungsgruppe unternommen wird, wird die nächste sofort mit betroffen. Und da sind wir Behinderte leider immer gleich als erstes mit erfasst und mit dabei, weil wir Verfügungsmasse sind für die Sozialpolitik. Andererseits brauchen uns die diversen Sozialvereine, Volkshilfe etc., Lebenshilfe und so weiter, Hilfswerk, die brauchen uns als physische Existenzen, aber nicht als politische. Das ist auch der Grund, warum da überhaupt nichts weitergeht. Ja? Also die Monitoring-Ausschüsse, ich war da zweimal dabei beim Bundesmonitoring-Ausschuss über die österreichische Arbeitsgemeinschaft für Rehabilitation, über die man auch viel sagen könnte, in welche Richtung die sich entwickelt, und bin aber dann nach dem zweiten Mal nicht mehr hingegangen, weil Folgendes passiert ist: Es saßen lauter freundliche Herrschaften, teilweise kannte man sich schon aus der Szene. Geführt wurde das Ganze von 3 Beamten des Sozialministeriums, auch sehr freundliche Leute, aber das lief dann darauf hinaus, egal was immer man vorgeschlagen hat oder was immer man kritisiert hat, die haben immer ganz genau gewusst, warum genau in diesem einen Punkt es leider nicht möglich ist, meinen Vorschlägen oder ähnlichen Vorschlägen nachzukommen. Ja? Und wenn man weiß, dass die Monitoring-Ausschüsse, die ja mit dieser UNO-Menschenrechtskonvention oder Behindertenkonvention eingerichtet worden sind, weltweit in den einzelnen Staaten und unterschiedlich gut funktionieren, der zentrale Punkt dieser Monitoring-Ausschüsse ist, dass sie unabhängig arbeiten müssen von der Regierung in der Finanzierung, in der politischen Gestionierung und so weiter. Bei uns wird es von 3 Beamten im Sozialministerium de facto gemacht. Es gibt dann zwar immer wieder größere Tagungen, da dürfen auch behinderte Menschen teilnehmen und haben aber nichts zu sagen, werden halt angehört. Das ist in Wirklichkeit das Gegenteil dessen, was beabsichtigt wurde, nämlich die behinderten Menschen von Objekten der Politik zu politischen Subjekten zu machen. Und leider muss man auch sagen, dass das, was von den Behindertensprechern in den letzten Jahren auf parlamentarischer Ebene kommt oder nicht kommt, zum Teil schädlich und zum Teil gar nicht vorhanden ist. Ja. Also auch das hat sich massiv verschlechtert gegenüber den letzten 10 Jahren. Ja. Naja, es geht schon auch darum, die Szene der halbwegs politisch aktiven behinderten Menschen zu beschäftigen.
Aber bei diesen Tagungen, wo Sie konkret meinen, die vom Sozialministerium ausfinanziert sind seit Jahren, haben behinderte Menschen eigentlich nur mehr die Rolle, dass sie als Kulisse dienen dürfen.
Ja, genau.
Weil vorne an den Schlüsselstellen oder an den Diskussionsgrundlagen dürfen sie ja nicht teilnehmen, sondern das sind dann irgendwelche Vertreter von Sondereinrichtungen und Sonderanstalten, die dann mit Laptops und Pinnwand und was man halt so hat, dann ihre Einrichtungen vorstellen, wo sie denn nicht alle blühen auf der grünen Wiese und was man da nicht alles macht. Also das ist einfach gar nichts anderes, ist wie eine Präsentation der Sondereinrichtungen.
Erwin Riss, Sie sind Aktivist der Selbstbestimmt Leben Bewegung. Sie haben aber auch andere politische Beiträge geschrieben, vor allem in Konkret. Also Sie sind ein Linker, in der deutschen linken Zeitschrift Konkret. Sie sind ein Linker. Wann hat sich Ihr politisches Engagement entwickelt? Sie haben ja Politikwissenschaft studiert, das heißt, es dürfte wahrscheinlich mit 18 schon da gewesen sein.
Die Frage nach dem politischen Engagement ist sehr leicht zu stellen. Ich bin aufgewachsen in Krems-Lerchenfeld, in dieser Arbeitersiedlung neben der Hütte Krems. Mein Vater war dort Maschinenbauingenieur, meine Mutter hat als Sekretärin beim Angestelltenbetriebsrat gearbeitet, nachdem er dann gestorben ist. Er ist sehr früh gestorben, 1968. Und ich habe die ganze Zeit in den Ferien immer dort gearbeitet und habe eigentlich dieses Leben in dieser Arbeitersiedlung, als das, ich bin mir das so empfunden, als wäre das in ganz Österreich so, weil wenn ich dann mit 13, 14 so andere Gegenden Österreichs kennenlerne, habe ich festgestellt, es ist mitnichten so. Und von daher war natürlich schon ein großes politisches, ein Background vorhanden. Es gab im Arbeiterbetriebsrat der Hütte Krems, da gab es keine christlich-sozialen Arbeiter, da gab es nur Kommunisten, die hatten 40% und 60% Sozialdemokraten. Ja. Also das waren andere politische Verhältnisse als im sonstigen Österreich. Und es war eine Erfolgsgeschichte, weil die Hütte Krems ist heute noch eine Erfolgsgeschichte, obwohl privatisiert. Ja. Es waren junge Ingenieure, die das in die Höhe gebracht haben. Damals hat mich aber auch interessiert, wie ich nach Wien gekommen bin und erlebt habe, jeden Tag Vorträge von interessanten Leuten, dann ist diese ganze Holocaust-Geschichte publik mehr in die Öffentlichkeit gekommen. Und damals war ja der sogenannte reale Sozialismus noch halbwegs funktionierend. Das war nicht absehbar, dass diese Staatenwelt implodieren wird und zugrunde gehen wird.
Wir reden also von den 70ern.
Ich rede von 1977 zum Beispiel, wo ich das erste Mal im Monat durch Ungarn gefahren bin. Ich bin aber auch Interrail gefahren und habe mir die nordenglischen Arbeiterreviere angeschaut. Habe das verglichen mit den schlesischen Kohlenrevieren, die ich mir auch angeschaut habe. Ja, und habe da nicht viel Unterschied gefunden. Eher habe ich den Eindruck gehabt, besser leben die in Ungarn und in Polen als in England. Also die DDR, ich hatte einen Freund, der war Schauspieler am Berliner Ensemble, den kannte ich aber schon von der Schauspielschule her, weil ich ja Theaterwissenschaft auch studiert habe und eine Zeit lang überlegt habe. Ich hatte auch eine Einladung für die Schauspielschule Ernst Busch, das ist die beste im deutschen Sprachraum, Regie dort zu studieren. Nur das ging dann wieder nicht wegen meinem Rückenmarktumor. Aber es waren Kontakte da und ich war oft draußen und in der DDR und habe mir viel theatermäßig angeschaut. Nur die Theaterschauspieler dort, die hatten ja alle Eltern, die irgendwo in Industriebetrieben im Land gearbeitet haben. Die habe ich dann auch kennengelernt. Das heißt, die DDR habe ich sehr genau kennengelernt. Ungarn, meine Großmutter kam aus Ungarn, da gab es verwandtschaftliche Beziehungen und Polen. Ich war 1980, 81 war ich de facto 2 Jahre dort in Polen und habe für diverse Zeitschriften als Korrespondent gearbeitet. Da hatte ich zwar schon die Behinderung, aber ich bin noch nicht im Rollstuhl gesessen. Diese 3 Staaten habe ich sehr, sehr genau miterlebt und das war schon interessant. Das ist für jemanden heute, für einen jungen Menschen heute, kaum vorstellbar.
Sind Sie Kommunist gewesen oder der KP nahe gestanden? Oder?
Ich habe es so gehalten wie der Brecht. Ich habe immer gewusst, dass ich schreiben will. Was ich aber nicht wusste, ist, nicht wollte, ist, dass mir jemand im Schreiben dreinredet. Dass mich da jemand besucht vom Bollbüro oder wo auch immer herkommend und mir erklärt, wie die Linie auszusehen hat. Das gab es auch in Österreich. Ich war ja mit einigen sehr prominenten Schriftstellern, die Linke und damals teilweise in der KP waren, sehr eng befreundet, bin es zum Teil heute noch. Das war abschreckend, das wollte ich nicht. Also ich war im Umkreis der KPÖ, aber ich war nie Mitglied. Ich habe einmal beim KSV kandidiert, irgendwann einmal. Ja. Aber ich habe diese Studentenpolitik auch nicht ernst genommen. Ja. Weil in einem Land, in dem 80% aller Akademikerkinder studieren und Kinder aus der Arbeiterklasse sowieso nur 3 oder 4% sind und nach 30 Jahren sozialdemokratischen Unterrichtsministern sich da auch nichts geändert hat, da zerbriche ich mir nicht den Kopf darüber, wie die Sozialverhältnisse der Studenten ausschauen. Die leben in servicierten Apartments, relativ viele mittlerweile. Es gibt die anderen auch noch. Ja. Aber so wie es damals in den 70er Jahren war, mit der Öffnung der Universitäten, dass viele Kinder aus Arbeiterfamilien, Bauernfamilien, vom Land wirklich die Chance gehabt haben zu studieren, das ist schon lang vorbei. Interessanterweise hat das aber mich dann dazu gebracht, auch durch den Kontakt mit Konkret, wo ich ja seit über 30 Jahren schreibe, viele meiner ehemaligen kommunistischen Freunde sind jetzt bei der SPÖ, sind dorthin gegangen, dahin gegangen, sind offene Feinde geworden, fühlten sich betrogen 40 Jahre ihres Lebens. Ja. Ich habe immer noch eine relativ ungebrochene Haltung und lasse mich auch gern, wenn es sein muss, als Kommunist verunglimpfen, obwohl parteimäßig war ich es nie. Ja, ja, ich war es nicht. Ich kann mich auch nicht dessen schmücken. Aber wenn es darum geht, über die Sowjetunion oder über die DDR etwas zu erzählen, dann kann ich das mit einigen Argumenten ganz gut. Und ich habe über Gramsci auch meine Dissertation geschrieben und über die verstaatlichte Industrie. Das ist nach wie vor für mich schon ein Leitbild. Bei Gramsci kommt ja noch dazu, dass er selber auch behindert war. Ich hatte meine Behinderung schon relativ früh. Und das war mit auch ein Punkt, dass ich gesehen habe, dass in der DDR zum Beispiel für behinderte Menschen, die hatten alle Arbeit. Die konnten sogar in den Westen fahren und sich ein Westauto adaptieren lassen. Das ging. Aber man hat barrieremäßig nichts gemacht. Selbstbestimmt leben gab es nicht. Ja. Also die ganze Behinderung, ich habe die Leute teilweise gekannt. Ein Freund von mir, ein abgeschossener äthiopischer Kampfpilot, der im Rollstuhl saß und in Berlin-Matan wohnte, den ich oft besucht habe, der hat gesagt, es ist unmöglich, hier eine halbwegs autonome Behindertenbewegung aufzubauen. Das ging dann erst nachher, als die DDR nicht mehr war. Also dieses Weltbild der Kommunisten, das gilt auch hier in der KPÖ, war schon sehr darauf abgestimmt, der muskelbepackte, flözhauende, schweißüberströmte Bergarbeiter. Leute, die aus irgendwelchen Gründen körperlich oder durch irgendwelche Behinderungen nicht diesem Bild entsprechen, die waren eigentlich nicht Teil dieser Arbeiterklasse. Und das hat mich sehr früh schon so weit gebracht, dass ich gesagt habe, ja, das ist interessant, das ist der Fortschrittsfaktor auf der Welt, wenn es weitergeht, ja, Atomkrieg verhindern und so weiter. Aber da ist noch sehr, sehr viel zu tun. Ja.
Also Sie waren politisch als Aktivist tätig, Sie haben sich für Kunst interessiert und im Endeffekt haben Sie dann beides vereint, indem Sie Romane schreiben, die einen sehr starken politischen Hintergrund haben.
Eher mit dem Theater schreiben, Theaterstücke, 15 Theaterstücke. Dann ist erst der Groll ist ja erst seit 92, 93 entstanden. Texten, damals gab es ja den August noch nicht, damals für die Volksstimme, für diverse Domino, die Behindertenzeitung, für den Monat, die Zeitschrift der ÖRR, die mich dann mehr oder minder rausgeschmissen haben, auf Betreiben des Kriegsopferverbandes, nach 13 Jahren, ohne ein Wort, ja, einfach abserviert, ja, den Linken brauchen wir nicht mehr, ja. Herr Vogels hat die Mauer gemacht. Ja. Und ich schreibe heute noch im Augustin in jeder Nummer meine Grollgeschichte und in diversen anderen Zeitschriften. Ja.
Wie hat sich der Groll entwickelt bei Ihnen, die Figur Groll?
Schwierige Frage, ja. kann ich gar nicht so beurteilen. Ich habe den Eindruck, er wird immer autonomer. Er gibt den Ton an.
Wann wurde er geboren?
Das war an einem Nachmittag 1992 bei der Einfahrt zur Schiffswerft in Korneuburg. Es gab damals noch eine Zeitschrift, die wurde von Gaddafi finanziert, von Libyen, die hieß MOZ, Moderne Zeiten. Und da gab es den Auftrag oder den Wunsch, dass ich einen Artikel über sprachliche Behinderung schreibe. Ich habe immer diese Nähe zum Theater und das Dialogische liegt mir sehr nahe. Und da habe ich eben zwei Personen, waren da auf einmal da. Der eine hieß Magister Tritt. Das ist dann später der Dozent geworden. Und von Anfang an war der Groll da.
Und warum heißt der Groll Groll?
Keine Ahnung. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Es ist wahrscheinlich etwas Onomatopoetisches. Also das nennt man in der Germanistik. Ich bin ja selber kein Germanist, Gott sei Dank. Aber ich weiß aus der Germanistik, dass es wenn das Lautliche mit dem Inhaltlichen zusammenfällt, zum Beispiel das Wort Tohu wa Bohu, das beschreibt also schon lautlich ein Durcheinander. Und der Groll, da ist das Rollen, da ist der Zorn, der tiefe Zorn, der nicht weggeht, der bleibt. Das ist auch das, wie es in dem Brecht-Gedicht heißt, über den Revolutionär. Und wenn er aufsteht, bleibt die Unruhe doch. Das ist alles in diesem Namen drinnen. Aber ich habe darüber nicht nachgedacht. Das war einfach so da, ja. Also die schlimmste Zeit war ja die Zeit, wo ich zwar schon behindert war, aber nicht gewusst habe, dass ich behindert bin. Sprich, wo ich niemanden kannte aus der ganzen Szene, wo ich von Krems gekommen bin, schon mit der Behinderung alle Probleme der Welt hatte, auch finanzieller Art, und kein Mensch da war, der irgendwie gesagt hat, da gibt's jemand, der weiß weiter und da gibt's Hilfe und Möglichkeiten. Für mich waren ja die ersten Demonstrationen, die wir gemacht haben, da die Parlamentsbesetzung und Ringstraßenabsperrung und Ministerbürobesetzung, waren ja für mich fast wichtiger dadurch, dass ich dort so viele Rollstuhlfahrer getroffen habe und von denen Dinge erfahren habe, die ich nicht wusste. Also vom Austausch über Informationen, über Hilfsmittel, wie bist denn du mit deinem Rollstuhl zufrieden oder ich habe das und das Problem und so weiter und so fort. Ja. Das war eigentlich für mich, war das eine große Hilfe und eine Erleichterung, dass es das gab. Gleichzeitig habe ich natürlich auch sehr gesehen, wie schwach und wie allein diese Truppe ist und wie sehr die großen Parteien, auch Kirche, Gewerkschaften ja überhaupt, ist eine absolute Schande, wie die Gewerkschaft mit behinderten Menschen umgeht, bis heute. Wie die zurückzucken darf, nur nicht anstreifen, mit denen keinen Kontakt, da handelt man sich irgendetwas ein, irgendetwas Negatives. Habe ich immer noch den Eindruck, dass es so ist.
Wenn ich hätte zu jemandem gesagt, hallo, das geht aber schon lange nicht mehr, weil das ihr da stehen habt, ihr wisst es aber schon, dann hat es nach. So ist es nicht, weil wir gehören da nicht dazu, zu Behindertengleichstellungsgesetz und. Dann sage ich, was man sich alles erzählen, ist ein Scheiß, weil ich bin eine von denen, die aus diesem Gesetz mitgewirkt hat und es auch abgestimmt hat und was sie sagt, ist ein Blödsinn. Dann werden die so narrisch, weil die das gewohnt sind, dass sie uns sagen, was zu tun ist und was richtig ist. Und die kennen sie nicht damit anfreunden, dass wir einer jetzt den Spieß umdreht haben und wir einer sagen, was sie falsch machen.
Ja, das war bei mir etwas anders, weil ich hatte noch das Glück, unter halbwegs erträglichen gesundheitlichen Situationen, es waren zwar 3 Operationen, aber ich konnte noch mit Krücken gehen und so weiter, mein Studium fertig zu machen. Und habe von daher erstens relativ viel Wissen gehabt über die Geschichte der Sozialpolitik und überhaupt über die Geschichte von Minderheiten in Europa. Und gleichzeitig durch meine Arbeit, ich habe eine Theatergruppe gehabt, so eine politische Kabaretttruppe auch, war ich politisch schon sehr klar strukturiert. Mundfaul war ich auch nie. Insofern fiel mir das leichter, auch im Ministerium bei Auseinandersetzungen, ja, wo es wirklich um meine Existenz auch gegangen ist, mich da zu wehren. Das ist schon gegangen. Nur, ich habe aber auch gesehen, die wenigsten von uns behinderten Kolleginnen und Kollegen haben diesen Vorteil gehabt, dass sie studieren konnten und dieses Selbstbewusstsein und das Wissen mitnehmen konnten. Jetzt nach 30 Jahren, 35 Jahren in dieser Bewegung muss ich feststellen, es gibt noch immer keinen Lehrstuhl für Inklusion. Was es gab in Klagenfurt ist teilweise abgeschafft worden. Ich bin da jetzt nur so ein bisschen der Platzhalter, dass es nicht ganz untergeht, weil einige wollen das schon, dass das weiter existiert. Der Volker Schönwiese ist in Pension in Innsbruck. Wie es da weitergeht, ist völlig unklar. In Wien hat man es immer noch nicht geschafft, ich rede gar nicht von einem Lehrstuhl oder von einem Institut, aber einfach ordentlich verankerte, betroffene Leute an den Universitäten zu haben. Und das hat eine fatale Auswirkung. Es wachsen keine Kader nach. In den USA, in Schweden, in Norddeutschland ist es so, dass es mittlerweile Hunderte und Tausende behinderte Menschen gibt, die aber auch akademische Ausbildungen haben, auch in diesem Bereich. Und mit denen kann man dann nicht mehr herumhupfen. Die können sehr gut argumentieren und das ist bei uns leider noch immer nicht der Fall und ist eine Hürde, die wir noch nicht genommen haben.
Also Empowerment als Weg aus der Krise, weil wer sich selber Wissen aneignet und sich in die erste Reihe stellen kann, dem kann man dann nicht mehr so leicht vom Tisch wischen.
Das ist schon richtig,
aber ich muss ein bisschen auf die Zeit schauen.
In Österreich ist es immer noch eine Frage, aus welcher Institution man kommt und ob man einen Titel hat oder nicht.
Ich sage danke, dass Sie da waren. Wir haben sicher im Anschluss noch ein bisschen Zeit zum Diskutieren und Diskarieren und spielen aber jetzt zum Abschluss noch ein Lied, weil vor allem die Arbeiterbewegung gefallen ist. Hearty Slam mit Favoriten, bitte, vom Sigi Maron.
Ganze Geld versoffen, die Mutter, die hat gerührt. Dann hat er uns auch noch verdroschen, wie es sich so gehört. Das Leben ist hart in Favoriten. Das Leben ist hart in Favoriten. Mein Bruder hat geholt, die Kieberei, die Mutter, die hat gerührt. Er war bei einem größeren Bruch dabei, wie es sich so gehört. Das Leben ist hart in Favoriten. Das Leben ist hart in Favoriten. Der zweite Bruder hat ein Fisch erwischt, die Mutter, die hat gerührt. Er ist verblüht und dann wird's hastig, wie es sich so gehört. Das Leben ist hart in Favoriten. Das Leben ist hart in Favoriten. Schwester kommt mit einem Geschroppen daher, die Mutter, die hat gerührt. Da war man beim Fressen wieder um ein Meer, wie es sich so gehört. Das Leben ist hart in Favoriten. Das Leben ist hart in Favoriten. Der Vater ist vom Bauch grüßt, ob ich geflogen, die Mutter, die hat gerührt. Nach einer Woche hat man dann eingeräumt, wie es sich so gehört. Das Leben ist hart in Favoriten. Das Leben ist hart in Favoriten. So etwa haben wir's nach Leinz ausgeführt, die Mutter, die hat gerührt. Nach ein paar Monaten ist sie dort krepiert, wie es sich so gehört. Das Leben ist hart in Favoriten. Das Leben ist hart in Favoriten.